herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge meines Podcasts Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, psychologische Beraterin, Mentorin für innere Stärke und Autorin des Buches Raus aus der narzisstischen Beziehung. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxischen Verbindungen herauszuholen und sie zurück in ihre innere Stärke zu bringen. Und so wirke ich schon mit Buch, Podcast und meinen Coachingsangeboten seit mittlerweile 10 Jahren. Und ich freue mich immer wieder, auch aus eigenen Reihen, nämlich von meinen Podcast-Hörerinnen, Anfragen zu bekommen, ob sie ihre Geschichte mit euch in meinem Podcast teilen dürfen. Und so war es auch bei Manuela. Und ich freue mich sehr, dass Manuela heute hier ist, um uns ihre Geschichte zu erzählen. Denn sie hat schon sehr, sehr früh mit einem narzisstischen, psychopathischen Stiefvater zu tun gehabt, der ihr gezeigt hat, was Liebe eben nicht bedeutet. Welche Konsequenzen das für Manuelas Leben hat und mit sich gezogen hat, wird sie uns heute hier erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Manuela.
Dankeschön, und ich freue mich auch, dass ich hier meine Erlebnisse mitteilen und erzählen darf.
Ja, dieser Podcast lebt einfach von den Hörerinnen und Hörern, die bereit sind, ihre Geschichte zu teilen. Und es gibt immer wieder so viele unterschiedliche Erlebnisse, insbesondere wenn auch gerade wie bei dir, Manuela, schon in so früher Kindheit etwas geschieht an dir, mit dir, was du dir ja damals gar nicht erklären konntest, aber was wirklich ja bis zum heutigen Tage dich in irgendeiner Weise verfolgt oder zu deinem Leben dazugehört. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass deine Mama leider sehr früh verstorben ist und du dann mit deinem Stiefvater zusammen warst, der wohl sehr, wie du heute raufschaust, narzisstische Züge hatte und auch sogar vielleicht psychopathisch einige Anteile hatte oder Psychopath war. Was war das, was du mitbekommen hast oder erleben musstest mit ihm?
Mein Stiefvater war mit meiner Mutter verheiratet, und in ganz jungen Jahren, also ich kann mich erinnern, ab meinem dritten Lebensjahr, kann ich mich erinnern, dass er mich sexuell missbraucht hat. Und meine Mutter hat das nebenbei bemerkt auch mitbekommen, aber sie hat mich dann nicht geschützt. Wie ich 8 war, ist meine Mutter dann leider nach einer kurzen schweren Krankheit gestorben. Und ich musste dann mit meinem Stiefvater alleine in einem Haus wohnen. Und das war ziemlich schrecklich, weil er hat mich auch weiterhin sexuell missbraucht. Ich war alleine mit ihm im Haus. Und kleine Anmerkung, es hat dann so geendet, dass ich einmal im Zuge eines sexuellen Missbrauchs mich losgerissen quasi habe und ihn geohrfeigt habe. Und das ist für mich eine ganz starke Aktion gewesen, dass ich mich als 8-jähriges Mädchen getraut habe, meinem Stiefvater eine Ohrfeige zu geben. Und das war auch das letzte Mal. Mein Stiefvater hat, nachdem meine Mutter gestorben ist, eine neue Frau kennengelernt, und zwar über eine Zeitungsannonce. Und die war mir sehr sympathisch, und die haben mich sehr gut verstanden, anfangs auf alle Fälle. Und wir sind dann relativ schnell das war dann rechtlich meine Pflegemutter, in ihr Haus gezogen. Und das war halt ein viel schöneres Haus, weil ich komme aus eher ärmlichen Verhältnissen. Also die hat einfach einen guten Beruf gehabt und ein schönes Einkommen. Und dort bei meiner Pflegemutter war es dann so, dass mein Stiefvater nach wie vor so Schrei- und Gewaltausbrüche hatte. Das war so, dass er in der Nacht zum Beispiel ohne erkennbaren Grund zum Schreien angefangen hat. Und gedroht hat, er wird mir die Zähne ausschlagen und er wird mich grün und blau schlagen. Und tatsächlich hat er mich auch immer wieder geschlagen. Und das Letzte war dann eben Anfang 20, da war ich noch zu Hause, weil ich habe mit dem Studium begonnen. Und die Szene war so, dass ich im Garten, also dass wir alle im Garten waren, also mein Stiefvater, meine Pflegemutter und ich. Und ich war eigentlich recht gut gelaunt und habe fröhlich gelacht. Und er hat dann sofort geschrien, ich soll zum Lachen aufhören. Und nachdem ich nicht aufgehört habe, ist er auf mich zugestürmt und hat mich mit einem Schlag zu Boden geworfen und mich mit Händen und Füßen getreten und geschlagen, sodass ich am ganzen Körper blaue Flecken hatte, also die wirklich so die Form von Händen hatten. Und meine Pflegemutter ist übrigens daneben gestanden und hat nichts getan. Ich bin dann irgendwie los und ins Auto gestiegen und bin weggefahren und wieder zurückgekommen, weil ich habe eben noch zu Hause gewohnt. Und als ich ihm begegnet bin, habe ich gesagt, er kann sich aber jetzt entschuldigen für das, was er mir angetan hat. Und er hat nur gesagt, wofür soll er sich entschuldigen? Und dann sind noch einige Jahre vergangen, da bin ich ausgezogen, dann bin ich einmal wieder zurückgezogen und habe aber immer gemerkt, dass dieses System, in das ich mich begebe, sehr schlecht ist und mich belastet. Und Mitte 20 bin ich dann habe mich durchgerungen und bin zu einer sogenannten psychologischen Studentenberatung gegangen. Und dort habe ich mit einer Psychotherapeutin über circa 2 Jahre lang regelmäßig Gespräche geführt und habe es so geschafft, dass ich mich lösen konnte aus diesem System, nämlich nachhaltig. Ich habe dann auch gemerkt, wie viel Kraft mir zur Verfügung gestanden ist, nachdem ich mich gelöst habe aus dem System. Ja, was ich noch sagen möchte zu meinem Stiefvater, nämlich zum Thema Narzissmus und Psychopath. Erstens einmal war sehr auffällig sein Verhalten gegenüber anderen. Also er war immer wirklich sehr gut gekleidet mit Anzug. Und sehr gepflegt und sehr, er hat sehr seriös gewirkt. Die Leute waren begeistert von ihm. Er war witzig und hat alle irgendwie so verzaubert. Das haben die Leute, hätten, denke ich, nie geglaubt, wie er sich zu Hause verhält. Und das hat es für mich auch sehr schwer gemacht, das anderen zu erzählen, weil ich mir gedacht habe, das glaubt mir niemand, weil er kommt so gut an und hat so, ja, er wirkt halt sehr seriös. Und zum Thema Psychopathie, weshalb ich mir denke, dass das auch ein Psychopath sein muss, also war, er ist mittlerweile gestorben. Er hat das Auto von meiner Mutter damals, also als sie noch gelebt hat, manipuliert und auch bei meinem Auto, er hat ab und zu eben die Reifen gewechselt, war es dann einmal so, dass ich in die Werkstatt gefahren bin und da hat mich ein Mechaniker darauf hingewiesen, dass der Bremsschlauch angeschnitten war. Und ja, und da bin ich mir ganz sicher, dass das nur von ihm gewesen sein kann. Ja.
Krass.
Ja.
Also das bedeutet ja als erstes nochmal, wenn wir ganz zurückgehen, du bist ja unfassbar entwurzelt schon aufgewachsen, ja, und groß geworden. Weißt du etwas über deinen biologischen Vater? War der gar nicht da?
Also meine Mutter war mit meinem biologischen Vater ein Jahr verheiratet und dann haben sie sich scheiden lassen. Und das war ganz komisch und ich denke mal, ich habe ihn immer als Patriarchen bezeichnet. Aber es war so, dass ich habe bei meiner Mutter gelebt und mein Vater hat bis zu meiner Volljährigkeit immer wieder versucht, das Besuchsrecht zu erwirken. Er hat es auch bekommen, er hat es aber nie ausgenutzt. Das war das Komische. Und ich habe dann Ende 20, also insgesamt habe ich zweimal mit ihm Kontakt aufgenommen und habe ihn versucht, näher kennenzulernen. Und das war im Prinzip genauso dieses System. Er hat mich in den Himmel gehoben und hat gesagt, na, wie gern er mich hat und wie toll ich nicht bin. Und dann hat es aber wieder so geendet, wie bei anderen narzisstischen Beziehungen auch, dass das im Prinzip dann nur mehr in einem Kontaktabbruch gemündet hat. Also, und er hat mir vorgeworfen, er hat mittlerweile eine andere Familie, dass ich seine Familie zerstöre. Ich will nur seine Familie zerstören. So das. Und also meiner Meinung nach muss das auch irgendein ein toxischer oder narzisstischer Mensch sein. Auf jeden Fall habe ich keinen Kontakt zu ihm und das ist auch gut so. Also ich würde es nicht ändern wollen unter diesen Voraussetzungen.
Das heißt, du hast sehr viele Verlusterfahrungen gemacht. Ne? Als Kind hast du es trotzdem mitbekommen, dass dein Vater dann plötzlich nicht mehr da war und auch nicht sich irgendwie interessiert hat oder nicht kommen durfte. Dann hast du deine Mutter schmerzvoll verloren und du hast aber auch gleichzeitig verloren, dass du deine Mutter in Sachen Sicherheit geben ja schon viel früher verloren hast und du Zeugin davon warst, dass deine Mutter Bescheid wusste, was dir angetan wurde. Und sie nicht die Kraft hatte, dich zu schützen. Da ist ja in Sachen Urvertrauen, glaube ich, fast nichts angelegt worden, geschweige denn das bisschen, was da war, sicherlich dann auch zerstört worden mit dieser wirklich schmerzvollen Erfahrung.
Das ist auch etwas, also damit habe ich auch sehr kämpfen müssen im Laufe meines Lebens. Und es ist stark verbessert, würde ich sagen. Aber jetzt so wirklich dieses, also ein hundertprozentiges Vertrauen habe ich kaum. Also ich muss sagen, ich habe einen Partner seit 6 Jahren, den ich sehr liebe und das ist für mich eine wunderschöne, wertschätzende Beziehung und ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Und ich sage auch, ich vertraue ihm. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe eine sehr enge Beziehung zu Tieren entwickelt und habe Katzen und habe Pferde. Und eigentlich sind Tiere für mich die einzigen Lebewesen, denen ich wirklich vertrauen kann. Ansonsten schafft es, ich kann Beziehungen aufbauen, halten, ich habe Freundschaften. Wie gesagt, ich habe meinen Freund, und ich vertraue ihnen, aber es bleibt einfach ein kleines bisschen Misstrauen immer über. Das ist aber, wo ich weiß, das ist schon meins und das ist schon meins. Also, ja, das
Ja,
ist wohl
das ist
der
ja
Fall.
absolut verständlich, auch nach dem, was du so früh durchmachen musstest, ne? Und es ist vielleicht auch ganz gut, so eine gewisse Selbstskepsis immer zu behalten und zu wissen, dass man sich zu 100% immer nur auf sich selbst verlassen kann, ja. Jetzt hast du mit 20 quasi den Absprung von zu Hause dann langsam geschafft oder schnell geschafft. Wie ist denn das, was dir widerfahren ist aus deiner Kindheit, wie hat sich das dann in deinem Leben immer wieder gezeigt oder gespiegelt?
Ich habe im Laufe meines Lebens, jetzt auch im Berufsleben, immer wieder Vorgesetzte kennengelernt, die ebenso narzisstisch waren, nur habe ich nicht den Begriff dafür gekannt. Zuletzt habe ich das mit 47 erfahren. Da hatte ich eine Chefin, die mich am Anfang auch sehr gelobt hat, dann ausgenutzt hat und dann binnen kurzer Zeit hat es mich ausgetauscht oder bin ich versetzt worden. So. Und das war dann der Grund, weshalb ich mich näher mit dem befasst habe mit solchen Persönlichkeiten und mit so toxischen Beziehungen und bin dann auf den Narzissmus gestoßen. Es gibt ja mittlerweile ganz viel Literatur und auch im Internet zu lesen und zu sehen. Und da habe ich dann erkannt, dass das ein System ist und habe das auf sämtliche Personen umlegen können, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe. Und ich bin dann auch drauf gekommen, dass es Freundinnen gab, die auch narzisstisch Züge hatten. Und für mich ist jetzt eigentlich ein starker Hinweis mein Gefühl. Also wenn ich jemanden kennenlerne und schon so ein ganz eigenartiges Gefühl habe bei dem Menschen und es vielleicht gar nicht so benennen kann, warum das so ist. Aber wenn ich so ein schlechtes Gefühl habe bei jemandem, dann bin ich schon extrem vorsichtig und schaue mir den Menschen einmal genauer an und überlege, ob das nicht irgendeine narzisstische Person ist.
Gibt es Anzeichen, wo du es dran festmachst, dass der Bauch gleich ein schlechtes Gefühl bekommt? Oder ist das mehr sowas, was du nicht erklären kannst, gefühlstechnisch?
Es ist für mich anfangs ein nicht erklärbares, schlechtes Gefühl.
Okay.
Und im Nachhinein stellt sich dann heraus, aha, oder ich habe Freundinnen unter Anführungszeichen gehabt, die permanent meine Energie genommen haben oder nur immer ihre eigenen Geschichten erzählt und Probleme mir erzählt haben. Und ich habe dann letztlich gemerkt, ich habe überhaupt keine Energien mehr. Ich treffe diese Person, und die Energien sind weg. Und das ist für mich ein starkes Indiz dafür, dass da irgendwas Toxisches ist, wenn da nicht ein guter Austausch ist.
Absolut. Und das ist ja toll, dass du das so gut spürst, dass wenn du dich quasi nur in deren Aura bewegst oder in deren Space bewegst, dass du dann schon merkst, dass deine Energien weg sind, ne? Also ich glaube, ein deutlicheres Zeichen für Energievampire, wie ich es immer gerne nenne, gibt es überhaupt nicht. Also schön, dass du dich da mittlerweile dann, ist halt immer der Vorteil von so viel schicksalhaften Erfahrungen, ne? Dass man immer besser lernt, sich selbst zu vertrauen. Was würdest du denn sagen, wie oftmals ist es ja so, dass so Vaterwunden, ich war jetzt nur ein Stiefvater und auch nicht wirklich ein Vater für dich, aber dennoch, das Kind will ja geliebt werden, das kleine Mädchen will ja anerkannt gesehen und geliebt werden. Wie hast du diese Wunde, die dein Stiefvater in dir gerissen hat, versucht zu kompensieren oder zu verarbeiten? Oftmals macht man das ja in Beziehungen und versucht dann das aufzulösen, die Wunde, die der Vater gerissen hat. Hattest du auch früher Partner, die ähnlich dich so behandelt haben, wie dein Stiefvater dich behandelt hat?
Ja, aber ich bin nie geschlagen worden von einem Partner. Aber ich habe Partner gehabt, die sehr gefühlskalt waren, mir gegenüber nicht wertschätzend oder abwertend oder mich versucht haben auszunutzen. Und ich war zwischendurch auch immer wieder bei einer, oder immer wieder ein Soft, weiß auch nicht, aber ab und zu habe ich so eine Therapie oder so ein paar Stunden genommen. Und so habe ich irgendwie mit therapeutischer Hilfe, habe ich es geschafft, dass ich mich selber liebe. Und ich weiß, was ich für mich selber tun kann und darf. Und auf das konzentriere ich mich. Und so schaffe ich das, denke ich, jetzt einmal sehr gut. Ja. Ich liebe mich selber und ich schaue, dass ich so viel Dinge und Personen in meinem Leben habe oder Tiere, die mir gut tun. Und ich versuche, alles andere so gut wie möglich aus meinem Leben zu entfernen.
Sehr gut. Jetzt fragen sich bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, oh Scheiße, ich habe auch keine Selbstliebe, aber wie hat Manuela das denn gemacht, dass sie sich selbst liebt?
Ich hab mich selber kennengelernt mit therapeutischer Hilfe mitunter. Und ich habe Freundinnen, wirklich sehr gute, langjährige Freundinnen, die sehr, sehr wichtig für mich waren und sind und die für mich immer da waren und die mich gestützt haben. Ja. Und mit denen ich sehr viel auch besprechen und konnte und meine Erfahrungen mitteilen konnte.
Okay, sehr gut. Und würdest du auch sagen, das ist das, was ich beobachte, dass in dem Moment, wo du in deiner Selbstliebe angekommen bist, du auch einen Partner angezogen hast oder bekommen hast, der dich auch wertschätzt und liebt?
Absolut, ja. Das war bei mir sicher auch der Fall.
Ja. Ja, und in den Zeiten, wo du noch eher toxische Partner hattest, warst du auch vielleicht selbst zu dir noch toxisch.
Genau, so ist es, ja.
Genau. Ja, es ist ja total oft so, dass wir uns ähnlich weiter behandeln, wie uns unsere Eltern behandelt haben und merken selbst dann gar nicht, dass wir toxisch gegen uns selbst sind. Oder ich sehe das auch in den Coachings, dass viele Frauen, obwohl sie schon getrennt sind, immer noch die gleichen Sa Dinge sich sagen und immer wieder das wiederholen, was der narzisstische Partner ihnen gesagt hat, dass so diese Stimme gar nicht aus ihrem System geht und sie dann einfach immer toxisch gegen sich selbst agieren. Und da ist Selbstliebe natürlich das Zauberwort, wo es dann hingehen sollte. Hast du ihn heutzutage noch Kontakt, also hast du alles gekappt, weil du sagtest ja, du hattest auch Freundinnen, da sind bestimmt auch langjährige Freundschaften dabei.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Schwierig, also bei Freundschaften, die länger gedauert haben und bei denen ich mir dann eben dann im Laufe der Zeit auffällt, dass das eigentlich eine toxische Beziehung ist, dann ist es für mich schwierig, so eine Beziehung zu beenden. Aber ich versuche das dann einmal mit Distanz, dass die Person einmal dass ich die nicht mehr an mich so heranlasse. Und ansonsten Kontaktabbruch, mich abwenden, bei mir bleiben, also sie nicht mehr heranlassen an mich, außer es geht nicht anders. Und wenn, dann nicht weiter als notwendig, und ich versuche so wenig persönlich wie möglich, also so wenig Persönliches wie möglich zu erzählen. Ja.
Das ist auch sicherlich eine sehr, sehr gute Strategie. Kannst du heute sagen, dass Narzissmus aus deinem Leben so ziemlich wie, so gut wie entfernt ist?
Nein, ich finde, es gibt recht viele Narzissten.
Da
Ich
gebe
weiß
ich dir
jetzt
recht.
zwar nicht, wie viel, aber es gibt eigentlich, also ich lerne immer wieder aufs Neue Personen kennen, die narzisstisch sind. Und ich bin sehr froh, dass dieses Thema Narzissmus immer mehr publik wird. Und ich weiß nicht, wie man den Narzissmus aus der Gesellschaft rausbekommt, aber ich denke, es wäre wichtig, dass man so früh wie möglich über den Narzissmus aufklärt und dass irgendwelche Strategien oder entwickelt werden, dass die nicht so einen Schaden verursachen können.
Das ist total wichtig. Deswegen stehe ich auch jeden Morgen auf, ne? Damit die Welt da draußen weiß, was noch
Genau.
ist.
Also
Und
der
du jetzt
Podcast
mit.
ist sehr gut. Also den Podcast hat mir gleich sehr gefallen. Und es sind ja sehr viele Folgen, die haben mir schon sehr viel, ich hab noch nicht alle, glaube ich, aber ich habe schon wirklich sehr viele Folgen mir angehört. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eigentlich auch etwas zu erzählen und mir ist auch einiges passiert mit toxischen Personen. Und also ich könnte mir vorstellen, dass ich das im Rahmen deines Podcasts dann vielleicht auch einmal erzählen kann. Und deswegen habe ich dir dann auch geschrieben.
Möchtest du denn noch aus deinem Leben erzählen, aus diesen Erfahrungen heraus? Hast du uns von deinem Vater erzählt, von deiner Chefin? Gibt es noch ein Erlebnis, was du hier mit uns teilen möchtest?
Erlebnis. Also eigentlich habe ich jetzt gesagt, was mir am allerwichtigsten war, dass ich das immer erzähle.
Okay.
Was ich sagen möchte, ist, dass alle, die da so in so einem System drinnen sind, dass es wichtig ist, sich wirklich Hilfe zu holen. Und ich bin sehr froh, dass ich eben diese therapeutische Hilfe in Anspruch genommen habe, weil es geht einfach viel leichter und man darf auch Vertrauen haben, dass man aus diesem System rauskommt. Weil wenn man so mittendrin ist, also ich hatte das Gefühl lange Zeit, ich komme da nie im Leben raus. Und mir ist ja immer wieder gesagt worden, dass ohne jetzt meine Pflegemutter und ohne meinen Stiefvater schaffe ich nichts und ich kann nur ihnen vertrauen und so weiter. Also das ist also ein total enges System, aber ich kann nur allen Mut machen, sich therapeutische Hilfe zu nehmen, in Anspruch zu nehmen und einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und es wird ganz sicher besser und schöner. Bei mir war es auch so.
Bei mir auch. Darin kann ich dich echt nur bestätigen. So schön, dass du das hier so mit uns teilst, insbesondere auch durch deine, ja, jugendlichen Erfahrungen, das heute sagen zu können, dass sich das alles gelohnt hat und heute so viel besser ist und du endlich Liebe spürst und geliebt wirst, ist sicherlich das größte Geschenk, was wir hier auf Erden bekommen können. Liebe Manuela, alle meine Gäste haben ja am Ende eines Podcasts immer die Möglichkeit, ihre Mission, ihre Weisheit, ihre Erfahrung beziehungsweise ihren Tipp mit der Welt zu teilen. Was ist dir das wichtigste Anliegen, was du jedem sagen möchtest, der in einer ähnlichen Situation ist und das jetzt hört?
Also eben sich therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und Freundschaften und ja, zu schauen, dass man eben Freundschaften hat und zu pflegen und die helfen dann auch weiter, wenn man eine große Veränderung braucht, wie dass man sich aus einem toxischen System befreien möchte.
Ja, unbedingt. So schön. Und ich möchte es auch noch mal kurz auch betonen, wie wichtig es ist, natürlich neben der psychologischen Betreuung auch diese Isolation wieder aufzuheben, die Narzissten ja häufig kreieren, um dich herum kreieren, damit du schwach wirst. Und letztendlich ist es, wenn man schon so am Boden ist und sich dann trennen möchte, weil meistens warten wir ja so lange, bis wir gar keine Kraft mehr für eine Trennung haben. Dass wir das nicht schaffen ohne Menschen in unserem Umfeld, ne, die uns Halt geben. Und meine Erfahrung, ich bin auch noch mal ganz gespannt, was du dazu sagst, war die, dass in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, diesen toxischen Partner loszulassen, alle meine schon längst weggeglaubten Freunde wieder für mich da waren und mich unterstützt haben, sie einfach nur gefreut haben, dass ich wieder zur alten Katja werde und diesen Kerl verlasse. Und mich alle unterstützt haben, obwohl ich vorher auch Angst hatte, gesagt habe, kann ich nach so vielen Jahren, wo wir nicht so viel Kontakt haben, einfach wieder auf die zugehen. Und das war meine wertvolle Erfahrung. Wie ist es dir da gegangen?
Ja, also ich, absolut. Ich habe nicht sehr viele Freundinnen gehabt, aber die, die ich hatte, waren hundertprozentig für mich da. Also die haben mir Kraft gegeben, die haben mir zugehört. Ich kann meinen Freundinnen vertrauen und ich habe Freundschaften schon über Jahrzehnte mittlerweile. Und ja, da bin ich sehr froh und dankbar.
Sehr schön. Also lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ihr euch gerade noch in der Isolation befindet. Geht wieder auf eure Familien zu, geht wieder auf eure Freundinnen und Freunde zu und holt euch Hilfe und Unterstützung. Ich bin mir sicher, sie werden da sein.
Ganz
Nun,
bestimmt.
ich danke dir ganz herzlich für das Teilen deiner sehr sensiblen Geschichte. Ich danke dir für das zeigen, wie schön es gehen kann, wenn man sich traut und dass man alles überwinden kann, auch toxische Menschen,
Ja.
Beziehungen, Erlebnisse. Und ich wünsche dir nun in deiner Liebe und für dein Leben alles, alles erdenklich Gute.
Dankeschön. Ich wünsche dir auch alles Gute und alles.